Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die EU steckt in der Krise. So sehen es sehr viele, die in der EU sind. Ganz anders ist es für jene, die etwa als Asylsuchende ihre ganze Hoffnung in die EU setzen. Und nochmals anders ist es für jene Menschen im östlichen Europa, die sich zwar als Europäer fühlen, aber von Europa ausgeschlossen sind. Zum Beispiel die Bürgerinnen und Bürger der westlichen Ukraine. Martin Heule hat mit dem ukrainischen Schriftsteller Juri Andruchowitsch über die Perspektiven seines Landes und über die kalte Schulter Europas gesprochen.
Die Grenzen Europas im Osten verlaufen einerseits sehr fließend. Ein fließender, vager Übergang von Westeuropa nach Mittel- und Osteuropa und nach Asien und umgekehrt. Andererseits aber sind diese Grenzen auch schon äußerst genau und hart gezogen worden, unüberwindbar, damals mit dem eisernen Vorhang. Jetzt ist dieser Vorhang weg. Die Menschen im Westen waren darüber einen Augenblick glücklich, um alsbald die Augen vor dem, was sie sahen, zu verschließen. Die Armut, die Rückständigkeit, die Probleme zwischen Volksgruppen, die man jetzt erst entdeckte. Ganz anders die Perspektive der Menschen im Osten. Sie sahen, wenn sie gegen Westen blickten, so sagt Juri Andruchowitsch, nicht nur einen Vorhang.
Es gab eigentlich zwei Vorhänge, was wahrscheinlich von westlicher Perspektive nicht bemerkt wurde. Der erste war die westliche Grenze von der UdSSR. Also auch die Grenze mit anderen Ostblockländern, das war schon der eiserne Vorhang Nummer 1. Und der ist eigentlich geblieben bis heute. Wahrscheinlich ist er nicht eisern mehr. Aber das ist die praktisch heutige Grenze zwischen der Europäischen Union und alles, was die ehemalige Sowjetunion heißt. Und der zweite Vorhang war natürlich mehr westlich situiert und das war die Grenze zwischen Ostblockländern und westeuropäischen Ländern. Und diesen existiert nicht mehr, weil die Länder von ehemaligen Ostblock heute alle schon die EU-Mitglieder sind und zum größten Teil auch die gehören dem Schengen. Ja, also das bedeutet praktisch grenzenloses Territorium.
Nachdem der eiserne Vorhang gefallen war, sind nacheinander in der Osterweiterung der EU Polen, die Länder des Baltikums, Estland, Lettland und Litauen, dann Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Slowenien Mitglieder der Europäischen Union geworden. Die Schengen-Ostgrenze verläuft aber nicht östlich dieser Länder. Nicht alle neuen EU-Länder des Ostens sind im Schengen-Raum aufgenommen worden. Stellen wir uns doch einmal die Europakarte vor und folgen wir dem Grenzverlauf. Wir fangen ganz im Norden an. Dort bilden Norwegen, Finnland, Estland und Lettland die Schengen-Außengrenze zu Russland. Lettland, Litauen und Polen die Grenze zu Weißrussland. Polen, die Slowakei und Ungarn die Grenze zur Ukraine und Ungarn schließlich noch die Grenze zu Rumänien. Diese Grenze ist die Schengen-Außengrenze, eine sehr gut bewachte Grenze. Um sie zu überschreiten, vom Osten in den Westen, braucht es viele Papiere und viel, viel Zeit. Dieser Grenzverlauf trennt an vielen Orten Bevölkerungen, die bis anhin regen Austausch pflegten. Die EU und die Schengen-Außengrenze hat zwar für die einen Grenzerleichterungen gebracht, für andere aber ganz neue, ausschließende, abschließende Grenzen. Wirtschaftlich ausschließend, aber auch kulturell ausschließend. Westlich dieser Grenze versteht man sich als Europäer, östlich davon meist auch, aber als ausgeschlossene Europäer. Die Menschen östlich der Schengen-Außengrenze können sich zwar als Europäer fühlen, aber die Menschen im Westen sehen das gar nicht so. Juri Andruchowitsch lebt in Ivano-Frankivsk, Das liegt übrigens ganz in der Nähe eines der geografischen Mittelpunkte Europas, in der Westukraine.
Die EU ist ganz nah, unmittelbar an unseres Territorium gekommen, ja, mit der Osterweiterung 2004. Das bedeutet auch, dass wir schon eigentlich diese definitiv eindeutige Teilung Europas erleben. Es ist alles entzweit.
Europa ist entzweit worden. Auf der einen Seite die EU, auf der anderen Seite die Reste. Die Reste der ehemaligen Sowjetunion. Etwas Drittes gibt es nicht. Etwa eine Gegend, die man als Ost-Mitteleuropa bezeichnen könnte, so wie es Juri Andruchowitsch in seinem Essay Engel und Dämonen der Peripherie tut.
Nach meiner persönlichen Vorstellung ist Ostmitteleuropa ein Territorium außergewöhnlicher historischer Belastungen, insbesondere massenhafter Deportationen und Umsiedelungen und sogar einiger Genozide. Ein Raum, in dem das Gefühl von Ungerechtigkeit eine physische Kategorie, vergleichbar dem atmosphärischen Druck ist, die in bisher noch nicht definierten Einheiten gemessen werden kann. Eine Weltgegend, wo man völlig grundlos auf etwas stolz ist, worüber man sich grämen sollte. Die Existenz zwischen Osten und Westen. Ein Streifen häufiger Wechsel von Staatsgebilden. Eine erdbebengefährdete Übergangszone zwischen diversen Imperien. Der Raum, in dem die in der EU gestohlenen Autos und zum Teil die von der EU gewährten Kredite spurlos verschwinden. Die kleine Heimat der illegalen Arbeitskraft, des sogenannten polnischen Klempners und auch nicht nur aus Polen stammender Tänzerinnen, Stripperinnen und Huren. Eine Weltgegend, die zu drei Vierteln slawisch ist, also unvermeidlich dem Genuss starker alkoholischer Getränke zuneigt. Ein Territorium, wo man immer noch Russisch kann, aber meist so tut, als könne man es nicht. Ein Raum, in dem überhaupt zu viele Sprachen gesprochen werden, als dass man ihn als Raum einer wie auch immer geachteten gemeinsamen Identität außer der babylonischen begreifen könnte. Ein Territorium, wo keiner die Zigeuner versteht. Weshalb sie nach Westen abwandern in kleinen Musikgruppen mit Akkordeon, Saxophon und Gitarre. Ein Territorium, wo keiner den anderen versteht. Also ein dauerhaft, vorübergehend besetztes Territorium. Ein Territorium, wo immer jeder jeden versteht. Wenn es um ein Stück Brot, eine Zigarette oder ein Glas Wein geht. Ein Raum absoluter und chronischer existenzieller Unsicherheit, weshalb man ihn für äußerst religiös hält. Auch er selbst hält sich dafür.
Ostmitteleuropa ist in der Beschreibung von Juri Andruchowitsch mehr als eine geografisch leicht zu umreißende Landschaft. Eine Landschaft, in der Juri Andruchowitsch lebt, aus der auch zum Beispiel der Schriftsteller Karl-Emil Franzos stammte. Er ist zu erwähnen, weil auch er am Ende des 19. Jahrhunderts versuchte, die Landschaft, in der er zu Hause war, zu verstehen und nannte sie Halbasien und hat somit eine ganz andere Perspektive eingenommen als Andruchowitsch, für den seine Heimat, der Westen der Ukraine, zu Mitteleuropa gehört, zum östlichen Teil von Mitteleuropa. Und Osteuropa läge also noch weiter östlich, etwa im Osten der Ukraine. Bleiben wir, um dieses Ost-Mitteleuropa zu verstehen, am Beispiel der Ukraine. Die ukrainischen Wählerinnen und Wähler verstanden die Präsidentschaftswahlen damals 2004 als Richtungswahl für eine West- oder Ostausrichtung des Landes. Zuerst wurde der als östlich, russlandorientiert geltende Viktor Janukowitsch zum Sieger erklärt. Darauf brach die orangefarbene Revolution aus, ein mehrwöchiger, friedlicher Protest gegen Wahlfälschungen, in dessen Folge die Stichwahl wiederholt wurde. Bei dieser Wiederholung wurde der westlich orientierte Viktor Jutschenko zum Sieger erklärt. Dem ukrainischen Volk tat sich damit eine europäische Perspektive auf. Damals glaubten viele Ukrainer,
dass es nur die Zeitfrage ist. Aber das ist schon eindeutig klar, die Ukraine wird ein Teil Europas auch. Das liegt vor allem in dem Willen, in der Bestrebung der ukrainischen Gesellschaft, ein Teil von dieser besseren Welt zu sein, sozusagen. Aber heute bin ich viel, viel, viel pessimistischer geworden. Und ich sehe eigentlich im Moment keine europäische Perspektive für die Ukraine.
Keine Perspektive für die bessere Welt, wie Juri Andruchowitsch sagt. Inzwischen ist auch wieder Janukowitsch an der Macht und pflegt eine russlandfreundliche Politik. Und die bessere Welt, die EU, ist weiter weggerückt. Die Liebe zur EU ist damals allerdings von der EU nur sehr kühl erwidert worden. Man wollte den sicheren Problemen, die sich mit Russland ergeben hätten, wäre die Ukraine näher an Europa gerückt, aus dem Wege gehen. Allerdings ließ man die ukrainische Bevölkerung darüber im Unklaren.
Keiner der offiziellen Beamten von EU hat auch das so klar formuliert. Man sagte immer etwas anderes. Man versuchte immer einen quasi Grund zu finden, um abzusagen. Ja, wie zum Beispiel, naja, die Ukraine ist noch nicht bereit. Man braucht Zeit, man braucht Geduld. Man sagte nie, dass das nur wegen Russland so formuliert wird. Dass das eigentlich geopolitisches Spiel ist.
Geopolitik, die die EU veranlasst, die ukrainischen Wünsche nach mehr Europa zu dämpfen, um Russland nicht zu verärgern. Europäische Wünsche der Ukraine hin oder her. In seinem Essay Engel und Dämonen der Peripherie sagt es Juri Andruchowitsch so:
Europa ist nicht in der Krise. Es handelt sich nur um eine Krise der Bürokraten, die nicht weiter wissen. Es handelt sich nur um den Bankrott der Bürokraten und den Populismus der Politiker. Aber das wollen sie nicht zugeben. Stattdessen verweisen sie die Ukraine darauf, sie sei nicht bereit. Offensichtlich haben wir, als wir das Wunder wahr werden ließen, in Wirklichkeit gar nichts bewegt. Ich fühle mich, als würde man mir zum wiederholten Mal das Recht auf eine Zukunft absprechen. Sie müssen zugeben, dass das ein trauriges Gefühl ist. Mit so einem Gefühl kann man einfach nicht leben.
Aber mit den ukrainischen Wünschen ist ja auch nicht alles so klar. Werfen wir einen Blick in die Geschichte. Immer wieder kämpfte das Land um Unabhängigkeit, Unabhängigkeit von Russland. Dieser Unabhängigkeitswunsch aber teilt das Land. Im Osten der Ukraine ist man Russland treu, im Westen schaut man nach Westen.
Ich denke, dass wir in der Ukraine unsere Geschichte im 20. Jahrhundert sowieso wie ein permanenter Bürgerkrieg von einer Teil der Ukrainer gegen den anderen betrachten können. Ja, also in diesem Kontext war das auch so ein innerlich ukrainischer Konflikt. Ein Teil der Nation, ein Teil des Volkes, ein Teil des Landes versteht sich als Teil von russischer Welt und war immer Moskau und Russland treu. Und der andere Teil denkt in Kategorien, dass wir eine eigene Nation, eigene Kultur sind und deswegen ist jede Einigkeit, jede Union mit Russland ist für uns tödlich, schädlich zumindest. Deswegen muss man für völlige Unabhängigkeit kämpfen. Und diese zwei Optionen waren im Laufe des ganzen 20. Jahrhunderts sehr, sehr scharf und aktuell innerhalb der Ukraine sozusagen bespielt.
An diesem Spiel nahmen in der Geschichte des 20. Jahrhunderts die Sowjetunion und das Dritte Reich teil. Nur am Rande die westlichen Demokratien.
Die verstanden überhaupt nicht, was eigentlich die Ukraine bedeutet.
Dieser West-Ost-Konflikt lebte also 2004 wieder auf.
Es geht Gott sei Dank um keine oder fast keine Gewalt in diesem Kontext. Aber das Land ist definitiv geteilt und die Figuren aus der Geschichte sind sozusagen physisch tot und gleichzeitig politisch sehr, sehr aktiv und lebendig. Man kann sagen, dass die Ukraine heute wieder auf zwei große Teile geteilt wird. Einerseits die Anhänger von Stalin, andererseits die Anhänger von Stepan Bandera, der Leiter von ukrainischen Nationalisten.
1934 wurde Bandera in Polen zum Tode verurteilt, weil man ihm eine Beteiligung an der Ermordung des polnischen Innenministers vorwarf. Diese Strafe wurde in lebenslange Haft umgewandelt. Bis 1939 blieb er in Haft. Nach dem Einmarsch der Wehrmacht wurde er befreit, da man hoffte, Bandera würde die Organisation ukrainischer Nationalisten und die ukrainische Aufstandsarmee auf die Seite der Nazis bringen. Bandera und der Organisation ukrainischer Nationalisten wird von Seiten der sowjetischen und polnischen Regierung in der Folge sowie zahlreichen jüdischen Historikerverbänden vorgeworfen, 1941, noch vor Einmarsch der regulären deutschen Truppen, ein Massaker in der Stadt Lemberg angerichtet zu haben. Hierbei seien rund 7000 Menschen, überwiegend Kommunisten und Juden, ermordet worden. Am gleichen Tag dieses Massakers, am 30. Juni 1941, hat Bandera einen unabhängigen ukrainischen Staat ausgerufen. Das allerdings entsprach jedoch ganz und gar nicht der Konzeption der Nationalsozialisten. Bandera wurde noch im Juli 1941 ins Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht. 1944 wurde er aus der Haft entlassen und tauchte in Deutschland unter. Und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann seine Flucht vor dem sowjetischen Geheimdienst, da er in der Sowjetunion wegen seiner antisowjetischen Aktionen in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden war. Agenten fanden ihn 1959 in seinem Wohnort in München und töteten ihn mit einer pistolenähnlichen Waffe, die Blausäuregas versprühte.
Die Figuren, wie schon lange her tot sind, die spielen in heutiger ukrainischer Politik, in heutiger ukrainischer Lage unglaublich wichtige Rolle. Wenn ich als Kolumnist einen Text für irgendwelche Zeitschrift schreibe, wo ich auf eine lebendigste Reaktion der Leser rechnen will, dann muss ich entweder dieses Thema nehmen, Stalin, Bandera, ukrainischer Nationalismus, Sprache, Geschichte. Oder muss ich einfach ruhig sein, wenn ich ein anderes Thema nehme, dann bekomme ich fast keine Reaktion. Und bei solchem Thema sofort mehr als 100 Kommentare. Ja, also das bedeutet, dass dieser Krieg irgendwie geht weiter.
Der Krieg zwischen Ost und West, zwischen Russland und Europa. Ost- und Westukraine, aber um es noch komplizierter zu machen, auch diese Grenze ist sehr vage.
Diese Grenze ist die ganze Zeit in Bewegung. Und nach 2004, nach der Revolution, war der Osten, der prorussische sozusagen Osten, war viel, viel, viel kleiner geworden, als er zum Beispiel heute ist. Und heute alles, was vom Westen geblieben ist, sind wahrscheinlich nur drei Gebiete in Galizien.
Die ukrainischen Teile der historischen Region Galizien, also die Region um Lemberg, Ivano-Frankivsk, wo Andruchowitsch herkommt, oder Tarnopol, Städte und Regionen ganz im Westen der Ukraine. Kein Gebiet der ehemaligen österreichischen Monarchie war von so vielen Volksgruppen besiedelt wie Galizien. Polen, Ruthenen, Juden machten den größten Teil aus. Dann lebten da auch Russinen, das heißt Lemken, Boiken, Dolianen, Hainalen, Werchowiner und Huzulen. Aber auch Deutsche, Armenier, Moldauer, Ungarn, Lipowaner und Zigeuner, wie man sie damals nannte, die eine ungeliebte, aber trotzdem eine gewisse verbindende Rolle einnahmen.
Vielleicht verbinden Zigeuner dieses Territorium. Waren doch sie es, die als Erste von einem Europa ohne Grenzen träumten. Vielleicht ist es durch Außenseitertum geeint, durch Abgelegenheit von der großen Welt.
Abgelegen von der großen Welt hat sich in Galizien, im Westen der Ukraine, in kultureller, wissenschaftlicher Hinsicht unglaublich viel getan für Europa. Kaum eine andere Region hat zur Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie so viele kluge deutsche Köpfe hervorgebracht.
Ja, dazu auch können wir das Beispiel von Czernowitz erwähnen, wo in Zwischenkriegszeit ganz tolle Poesie entstand, die von Juden geschrieben wurde, die alles das auf Deutsch geschafft haben.
Also deutschsprachige Ausländer.
Genau, Alfred Gonck und noch viele, viele andere. Heute natürlich fast keine Spur geblieben oder ja, nur solche ganz kleine Stücke, ganz kleine Fragmente, wie zum Beispiel Celans Haus, wo er geboren wurde in Czernowitz mit einer Gedenktafel oder sein kleines Denkmal dort. Und das sieht heute schon wirklich exotisch aus. Das ist irgendwie etwas völlig Fremdes, die niemand weiß, woher und wie hierher zu uns gekommen war und wie das überhaupt erschienen hat.
Große Ausländer, die ihre Heimat, die Bukowina, heute ist es einfach Ukraine, so beschrieben hat.
Grüne Mutter Bukowina, Schmetterlinge im Haar, trink, sagt die Sonne, rote Melonenmilch, weiße Kuckucksmilch, ich machte sie süß. Violette Föhrenzapfen, Luftflügel, Vögel und Laub. Der Karpatenrücken väterlich lädt dich ein, dich zu tragen. Vier Sprachenlieder. Menschen, die sich verstehen.
Die Dichterin Rose Ausländer. Die beiden Weltkriege haben die Welt in Ostmitteleuropa völlig verändert.
Das war wie eine Zivilisationsänderung. Trotzdem ist diese Art von Mythologie und von solcher kulturellen Archäologie für die andere, also mögliche, potenzielle, künftige Ukraine sehr wichtig. Also wenn wir als eine Kultur unseren Ort als ein Teil europäischer Erbe definieren, und wenn wir alle diese Figuren auch in unserem Kontext einschätzen konnten, Paul Celan und Josef Roth und Sigmund Freud auch, dessen Eltern aus der Nähe von Stanislau stammen und viele, viele anderen, dann können wir auch für die heutige Ukraine, für heutige ukrainische Kultur eine attraktivere und eine interessantere Perspektive finden. Dann sind wir nicht so eindeutig der Teil von ostslawisch-orthodox-russischer Kultur, sondern sind wir zumindest eine viel komplexere, gemischte Kultur, ja, mit verschiedensten Einflüssen. So wirklich ein Land dazwischen, ja, irgendwie in einem Zwischenterritorium. Und es ist irgendwie immer sehr attraktiv und das bereichert immer jede Kultur, wenn sie so möglichst weniger homogen ist und aus verschiedensten Komponenten besteht.
Weshalb aber braucht denn die Ukraine eine europäische Perspektive, Juri Andruchowitsch?
Also was für die Schweiz wahrscheinlich verdächtig aussieht, Das ist für die Ukraine sehr wünschbar. Hier liegt wahrscheinlich der ganze Unterschied zwischen unseren Ländern. Ja, also die Schweiz ist sowieso, ohne ein EU-Mitglied zu sein, ist tiefst in Europa integriert. Man sagt über die Schweiz, dass das so eine Insel ist. Ja, das stimmt aber nur zum Teil. Also eigentlich hat diese Insel so viele Brücken mit ihren Nachbarn und weiteren Nachbarn, dass man natürlich über die Schweiz als ein integraler Teil Europas sprechen kann. Die Ukraine befindet sich auf ganz anderer Entwicklungsstufe. Das muss ich leider konstatieren. Und um ein besseres Ziel zu haben, um stimuliert zu sein, sich zu ändern, etwas in sich selbst Neues zu finden, etwas zu entwickeln, braucht die Ukraine diese Idee. Das ist zum großen Teil idealistisch, natürlich, aber wir können jeden Bereich im gesellschaftlichen oder privaten auch Leben in der Ukraine mit europäischen vergleichen. Und man kann immer sich überzeugen, dass wir das alles für uns auch brauchen, dass es alles in Europa besser als bei uns ist. Jeden Bereich, alles, was wir nehmen und als Beispiel besprechen. Ja, es gibt kein Gebiet, wo die Ukraine kann sagen, das brauchen wir nicht, weil es uns besser geht als Europa, ja, und das ist für uns einfach überflüssig. Nichts, ja, wir brauchen alles, was in Europa schon gang und gäbe ist und was so eine Normalität ist. Eigentlich brauchen wir diese Normalität. Anderer Aspekt: Wir sind unter ganz starker Verführung sozusagen, uns nicht zu entwickeln, bleiben dort, wo wir sind. Und das ist sehr leicht. Dazu brauchen wir auch keine Bemühungen. Nur zu sagen, ja, wir bleiben in ewiger Sowjetunion. Sie kann auch anders heißen in der Zukunft. Aber wir bleiben mit Kasachstan, mit Russland, mit Weißrussland. Das ist wirklich unsere Tradition, das ist unsere Kultur. Wir brauchen dieses Europa nicht, weil wir eigentlich kein Europa sind. Wir sind fremd und das ist ganz möglich, das ist mehr als möglich. Das wäre sehr und sehr einfache und leider realistische, ganz realistische Aufgabe. Das ist auch keine Aufgabe, das ist einfach so Stillstand, ja. Ich finde, das bedeutet einfach nicht weniger als Tod.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.